Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe wirklich auch das Gefühl und so, es ist doch schön, mal hier sein zu dürfen, mal auch andere Leute kennenzulernen und dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Und da sind natürlich auch immer wieder Erwartungen mit dabei. Ich habe vorhin schon gehört, normalerweise wird es hier vielleicht jetzt ein Adventsfrühstück geben. Werden hier Tische gestellt und man hätte es anders. Das geht dieses Jahr nicht. Diese Erwartung hat sich leider nicht erfüllt. Erwartungen, und das geht es heute ein bisschen so auch um in der Predigt drin. Und Erwartungen haben wir eigentlich immer für besondere Ereignisse oder besondere Personen. Dass man weiß, da kommt etwas. Da freue ich mich drauf. Man kann es irgendwie kaum erwarten, es ist so ein schönes Gefühl, dass es dann kommt. Man malt sich aus, wie es sein wird. Und das erlebe ich dieses Jahr jetzt auch wieder mit meinen Kindern. Sie haben dieses Jahr jetzt sich zum ersten Mal so einen Wunschzettel gebastelt. Also sie haben da Kataloge und Prospekte genommen und dann schön alles ausgeschnitten, auf einen Zettel geklebt, gesagt, das ist mein Wunschzettel. Mein Sohn Nathan, der ist dann einmal gekommen, wo er so richtig schwer am Schaffen war, am Arbeiten, und hat ihm gesagt, Papa, du, das ist schon schön schwer. So entscheiden zu müssen, was ich mir wünsche. Ich habe dann gleich so mit dem zweiten Ohr mitgehört und gedacht, oh, hat mein Sohn jetzt wirklich es richtig verstanden, was der Wunschzettel soll? Weil ich habe so irgendwie rausgehört, er hört, was ich bekomme. Und ich muss dann gleich eingreifen und sagen, halt, mein lieber Sohn, gell, das ist ein Wunschzettel. Es kann gut sein, dass du nicht alles davon, also dass du gar nichts davon bekommst. Und sicher nicht alles. Also, gell, das sind nur Wünsche und dann ist gut. Wir haben natürlich auch unsere anderen Kinder gewarnt. Wenn wir es nicht gemacht hätten, kann ich mir gut vorstellen, Weihnachten wäre gekommen, sie hätten ihr Geschenk ausgepackt und dann Ernüchterung. Das ist ja gar nicht, was auf meiner Wunschliste steht. Vielleicht sogar, da ist ja gar nichts von meiner Wunschliste drauf. Dann wäre es so gewesen, die Vorfreude wäre besser gewesen als dann die Wirklichkeit. Und so kann es uns auch genau gleich gehen. Dass wir uns auf etwas freuen, dass wir etwas haben möchten, uns ausmalen und dann ist alles anders. Dann ist eine große Enttäuschung da. Und die kann manchmal wirklich so enttäuschend sein, dass es Menschen gibt, die sagen, nein, das will ich nicht mehr erleben. Sie erlauben sich nicht mehr, träumerisch in die Zukunft zu denken. Die Vorfreude weisen sie ab und sind dann skeptisch, distanziert, freudlos. Vielleicht ist euch auch so in der letzten Zeit jemand begegnet, der gesagt hat, Weihnachten dieses Jahr, schauen wir mal, wie das kommt. Also, ob man da feiern darf. Die erlauben sich die Vorfreude nicht mehr. Und das ist auch schade. So ein Gefühlsdurcheinander haben wir wahrscheinlich nicht immer wieder erlebt in der Vorweihnachtszeit und der Adventszeit. Und vielleicht dieses Jahr eben noch mehr. Weil zusätzlich zu den ganzen Erwartungen, die sonst schon da sind, kommen jetzt noch die Corona-Einschränkungen. Wo man sich fragen muss, ja, darf ich auf einen Familienbesuch hoffen? Oder wird am 20. Dezember dann gesagt, nein, die Lage ist doch zu schlimm, nur 5 Personen, wie es jetzt ist, oder noch stärker? Gibt es einen schönen Gottesdienst am 24. oder muss der auch noch gestrichen werden? Wird Weihnachten schön? Werden die Erwartungen erfüllt? Um solche Erwartungen geht es auch im heutigen Predigttext, aber im Speziellen um Erwartungen von Israel, die sie haben an ihren Heilskönig. An den König, der aus dem Hause Davids kommt. Wo dann alle hoffen, also wenn der kommt, dann wird alles besser. So wie es ja auch in der Schrift drin steht. Und da haben wir wirklich ganz spannende Texte. Wenn du mal die nächste Folie einblenden kannst. Da wird es dann heißen, er, der König, der wird kommen. Er wird über ganz Israel herrschen und sogar über alle Völker, wie im 1. Mose 49,10, also Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Er wird alle Völker besiegen, dass sie ihm sogar gehorchen müssen, wie es dann im Psalm 2 drin steht. Bitte nur darum, und ich gebe dir Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Du wirst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, so wie sie Tongeschirr zerbrechen. Im Psalm 72 steht dann drin, durch seine Herrschaft kann das Volk in Frieden leben. Im ganzen Land wird Gerechtigkeit herrschen. Der König wird für die Unterdrückten eintreten und sich zum Anwalt der Armen machen. Die Unterdrücker aber wird er zerschmettern. Also steht wirklich für sein Volk ein. Er wird die Unterdrückten wieder aufrichten, für sie da sein, sich für sie einsetzen und gleichzeitig aber auch wirklich die, die Knute drauf haben, die wird er richten. Denn, und das sehen wir auf der nächsten Folie, er ist ein Nachkomme von David, aus der David-Linie heraus. Er ist ein Nachkomme von den Söhnen von Davids, wie es Gott schon versprochen hat in David. Er weiß, er wird ein ewiges Reich bauen. Oder das wurde gewusst, dass nicht wankt und nicht zerstört werden kann oder unterdrückt. Und er wird dann, das steht dann in Jesaja drin, hat verschiedene Titel. Er wird genannt als Herrscher, Wunderrat, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das sind alles Bezeichnungen für den König. Das sind alles Bezeichnungen für den Messias. Und ist da nicht auch schön, wie er so beschrieben wird. Da kann man sich drauf freuen. Und das ist da nicht nur mal jetzt eine kleine Auswahl. Es gibt viel mehr Bibeltexte, die den Messias beschreiben. Und das ist klar, wenn man das so liest, dann kann man die Erwartung gut verstehen. Also wenn der König da kommt, dann wird alles besser. Wirklich? Schauen wir jetzt unseren heutigen Bibeltext an. Er steht in Zacharia, im Buch Zacharia drin, in den Versen 9 bis 11. Da steht, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen, von einem Strom bis an die Enden der Erde. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deinen Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Wenn wir jetzt diesen Text lesen, da kann man verstehen, dass da vielleicht schnell mal der Ruf aufkommt. Und das, der hier soll unser Messias sein? Der soll uns retten? Er, der selber Hilfe braucht? Der arm ist? Wir merken, wenn wir vorher die anderen Texte gelesen haben, da kann jetzt eine Enttäuschung aufkommen. Das ist ja nicht der gleiche. Nicht so, wie es erwartet wurde. Was gibt's da bei dem zu jubeln und feiern, wie es im Text drin steht? Die Erwartung ist doch, dass da ein König kommt. Ein König wie Davids Sohn, der Salomo. Und das ist mal ganz spannend, die Unterschiede anzuschauen zwischen dem aufgezeigten Messias, wie Gott ihn beschreibt, oder aus dem Zacharia-Buch, und wie es der Sohn war, also der König Salomo. Denn vieles ist ähnlich, vieles kann man sagen, ja, das ist sogar gleich. Und doch gibt es auch einige Unterschiede. Ein Unterschied ist zum Beispiel das Reittier. Da würde man jetzt im ersten Augenblick das lesen und sagen, halt, Unterschied? Nein. Der Messias kommt auf einem Esel und der Salomo, der ist doch auch so auf dem Reittier gekommen. Der Unterschied ist nur, und das steht, hat wirklich zwei Unterschiede hier, vom Wort her, hier drin steht ein Esel. Und ein Esel ist nur ein Lasttier. Ein Tier, was vielleicht die Armen haben, um Lasten zu tragen. Aber es ist nicht ein Tier für einen König. Das Maultier hingegen, und das steht dann auch beim Salomo, ganz speziell mit dem Wort Maultier, das Maultier ist das königliche Zeichen. Also ein König, der kann auf dem Maultier reiten, aber nicht auf einem Esel. Und Salomo ist auf dem Esel geritten. Das Zeichen, hat, was er so gezeigt hat, er ist der nächste König. Er wurde sogar auf dem Esel von David durch die Stadt geführt, zum zeigen, ja, jetzt, da, dieser Sohn von David, das wird der nächste König. Der Messias hingegen, er kommt auf einem Esel. Und wir alle wissen, ja, der Messias ist auf einem Esel gekommen, nicht auf einem Maultier. Er kommt in Armut. Er kommt als Lastträger. Als Lastträger für unsere Lasten. Es gibt aber auch noch weitere Unterschiede zwischen Salomo und dem Messias. Denn der Anfang von der Herrschaft, der ist auch unterschiedlich. Salomo, er kommt eigentlich durch menschliches Eingreifen an die Macht. Seine Mutter, die hat für ihn gekämpft. Sie ist eingestanden. Sie hat gesagt, halt mal, da meinem Sohn, der wurde die Königsherrschaft versprochen. Sie ist eingetreten, auch mit dem Propheten Nathan. Der Salomo, der muss König werden. Das schauen wir jetzt mal ab, ob es auch wirklich der Wille von Gott war oder nicht. Weil die zwei haben sich eingesetzt, dass er zu diesem Zeitpunkt König wurde. Vielleicht hätte Gott noch gewartet, hätte noch was anderes zugelassen und ihn dann später eingesetzt. Aber die zwei haben geschaut, nein, der Salomo kommt als König hin, er kommt an die Macht und die Reihenfolge, die eigentlich normalerweise wäre, wird nicht eingehalten. Denn normalerweise wäre der älteste Sohn von David König geworden, also der noch lebende älteste Sohn. Und als Salomo dann an die Macht gekommen ist, auch die erste Handlung ist anders. Denn der Salomo lässt dann seinen ältesten Bruder, den Adonia, töten. Der Messias hingegen, er ist der Heilskönig, der kommt für uns. Er leidet. Er ist nicht der strahlende Held, wie sich alle vorgestellt haben. Er ist arm. Er ist einer, dem geholfen werden muss. Er ist der Verachtete, wie es halt eben auch im Text Jesaja drin über den Gottesknecht so schön beschrieben ist, wo dann Jesaja sagt, er, der Gottesknecht, das ist der Allerverachtetste. Er, der leidet, er, der für nichts geachtet wird, den alle gedacht haben, der wurde geschlagen und so, weil Gott auf ihn zornig ist. Ich empfehle wirklich mal auch den Text aus Jesaja 53 zu lesen, weil es ist ganz ein spannender Text, wo man so viele Verbindungen zu Jesus sieht und wo er nicht wirklich so eine Schlüsselstelle ist. Und der Zacharia-Text zeigt jetzt auf, schaut mal, die Erwartungen an den Messias, die müsst ihr verknüpfen mit dem Jesaja-Text, mit dem Gottesknecht. Das ist die genau gleiche Person. Der Gottesknecht, das ist der Messias. Er ist der Retter. Und der Herrscher, der kommt, muss also zuerst eigentlich, so könnte man es ausdrücken, er muss zuerst lernen, arm zu sein, zu leiden, verachtet zu sein, sich helfen lassen zu müssen, um dann bereit zu sein, anderen helfen zu können, um mitzuleiden, um sagen können, zu 100%, ich weiß ganz genau, wie es dir, wie es uns allen geht. Dass er sagen kann, schau, ich weiß, wie es dir geht, wie es in dir aussieht, weil ich habe das Gleiche durchlebt. Und das hat Jesus dann auch wirklich getan. Er hat es für uns gemacht. Nur entsprach das halt eben nicht den Erwartungen an den kommenden König. Und so ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass dieser Text aus Zacharia lange Zeit keine Rolle gespielt hatte, bevor Jesus gekommen ist. Die Juden hatten zwar den Text, aber wurde selten mal gelesen oder kam im Gottesdienst vor. Denn mit Jesus ist da einer gekommen, der nicht auf die eigene Kraft, auf die eigenen Fertigkeiten vertraut, sondern der ganz und gar auf Gott, seinen Vater im Himmel vertraut, der genau wusste, ich will das tun, was mein Vater will. Und er wird mir dabei helfen. Und an diesen König erinnern wir uns im Advent. Wisst ihr, was eigentlich Advent, der Name Advent bedeutet? Vielleicht die einen, die Lateinisch gelernt haben, wissen es. Es kommt aus dem Lateinischen Adventus und bedeutet Ankunft. Aber jetzt nicht die Ankunft von irgendjemandem oder vom Zug oder sonst was, sondern die Ankunft von einer ganz, ganz wichtigen Person. Man könnte sagen, so von einem VIP, von den VIPs, also von den ganz wichtigen Personen, von den allerwichtigsten Personen, die kommt. Und dann ist klar, also wenn die kommt, da muss dann wirklich alles auf Hochglanz sein, alles geputzt, alles rein und schön. Damit dann man auch wirklich jauchzen kann und sich freuen kann, wenn der kommt, damit es wirklich ein wunderschöner Anlass wird. Und das wird ja nicht auch oft so gemacht im Advent. Viele Vorbereitungen werden da getroffen für Weihnachten, für den Advent, dass man schmückt, dass man einkauft, dass man die nächsten Wochen plant, zumindest normalerweise. Dieses Jahr ist dann vielleicht anders, weil man nicht mehr so vieles tun kann. Weil ja zum Beispiel die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, man nicht weiß, für was kann man planen und so weiter. Aber abgesehen davon bleibt trotzdem noch die Frage bestehen, reinigen wir unsere Wohnung? Reinigen wir den Ort, wo Jesus Platz nimmt, wo Jesus wohnt? Den Ort in uns drin, den Ort in unserem Herzen, wo Jesus Platz genommen hat, wo er sein möchte. Und diesen Ort, den dürfen wir eben nicht vergessen, besonders in der Adventszeit. Dass wir da reinigen, auch wenn wir wissen, wir werden nie fertig werden. Aus eigener Kraft können wir darin reinigen, machen und tun. Wir werden nicht zu einem Ende kommen, wenn wir nicht Hilfe hätten. Hilfe durch Jesus. Und das klingt auch in diesem Text aus Zacharia an. Der Bund durch sein Blut. Der Bund, den Jesus geschlossen hat, indem er sein Blut am Kreuz vergossen hat. Damit eben unsere Fehler vergeben werden, unsere von Gott Getrenntheit, dass die gesagt werden kann, ist gut, ist erledigt. Damit wir wieder frei werden, damit wir jubeln können und freuen können. Dafür ist es halt eben Jesus gekommen, damit wir wieder jubeln können und uns freuen können in, mit und durch Jesus. Denn er gibt uns den Frieden, jedem von uns, dir und mir. Nicht durch Waffengewalt erzwingt er diesen Frieden, sondern er bringt diesen Frieden durch sein Wort. Das reicht. Wenn er sagt, Friede mit dir, dann ist das so. Er schafft Frieden mit Gott und mit uns. Und so befreit er uns aus der Gefangenschaft heraus, des Unguten, des Bösen, der Sünde. Und deswegen musste eben wirklich Jesus auf die Erde kommen, um uns daraus zu befreien. Er musste leiden um unseretwillen. damit er uns helfen kann und auch eben diesen Frieden bringen kann. Und dann die Ankunft dieser wirklich allerwichtigsten Person, daran erinnern wir uns im Advent, dass er gekommen ist für uns. Dass wir wirklich uns wieder erinnern dürfen, hey, der König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, der dir durch sein Wort Frieden bringt, damit wir uns freuen können und bei unserem Vater im Himmel mit ihm zusammen sein dürfen. Amen.